Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Freiheit bekommt man nicht als Geschenk, nicht als Belohnung, man schafft sie sich selbst. Das hat Raisa Orlova-Kopelev geschrieben, eine Schriftstellerin und Dissidentin aus der Sowjetunion. Über sie werden wir gleich reden und über viele andere mit dem Buch Dissidentisches Denken von Marco Martin. Wir sind ja kurz vor dem 9. November, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dass die Mauer zwischen Ost und West zu bröckeln begann. Dazu haben auch die vielen Dissidenten beigetragen, Frauen und Männer, die gegen totalitäre Regime gesprochen und geschrieben haben. Der Autor Marco Martin hat ein Buch über sie veröffentlicht, über ihr dissidentisches Denken. Und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben selbst Ihre Kindheit und Jugend in der DDR verbracht. 1970 wurden Sie dort geboren und Sie erzählen in Ihrem Buch auch, dass Ihre Familie nicht so ganz unschuldig daran ist, dass Sie schon früh aufmerksam wurden auf dissidentisches Denken. Was hat Ihre Familie, wie hat sie denn Sie da geprägt?
Ja, meine Urgroßeltern waren Anarcho-Syndikalisten in der Weimarer Republik und die Bücher, die sie während der Nazi-Zeit versteckt hatten und dann während der kommunistischen Zeit versteckt behielten, habe ich natürlich dann durchgelesen und war begeistert, was da für eine Tradition zu entdecken war, nämlich eine Tradition eines linken Antikommunismus, wo Linke, Libertäre, Intellektuelle und dann auch Leute wie Emma Goldman zum Beispiel ganz frühzeitig vor Lenins Totalitarismus in der Sowjetunion gewarnt haben, nämlich noch vor Stalin. Und das waren für mich Augenöffner, aber jetzt keine Erweckungserlebnisse in dem Sinn, dass ich von einer Ideologie abgefallen wäre, denn in unserem Elternhaus, mein Vater war Kriegsdienstverweigerer, ich wurde dann später Kriegsdienstverweigerer, glaubte man eh nicht an diese Ideologie, aber dennoch war es interessant, Menschen zu entdecken und Bücher, die sich gegen diese Ideologie schon ganz frühzeitig gewandt hatten.
Sie erzählen auch von einer Episode, da sehen Sie Jürgen Fuchs im Fernsehen nach seiner Ausbürgerung, Ausreise aus der DDR. Sie schauen da mit Ihrem Vater drauf und Ihr Vater sagt zu Ihnen, halt dich mal an diesen Jürgen Fuchs. Warum
ja.
Das?
Es kam hinzu, dass mein Lehrmeister, ein besonders fieser Typ, der den Nicht-FDJler in mir natürlich sofort die ganze Zeit auf der Kike hatte, Fuchs hieß. Und ich habe das sehr bedrängend empfunden, in diesem DDR-Alltag mit als Einziger zu sein, der dann nicht mitmachen will. Und dann kam jemand ins Fernsehen wie Jürgen Fuchs im Westfernsehen. Mein Vater sagte, wie Sie sagten, halten Sie sich mal an Jürgen Fuchs. Das habe ich auch dann gemacht. Für mein Schreiben und für meine Sicht der Realität war Jürgen Fuchs sehr wirklich ausschlaggebend, weil was er mich gelehrt hat, ist das Misstrauen gegenüber den großen Worten und das Hinschauen, wie sprechen Leute, wie geben sie sich, sprechen sie in Augenhöhe oder deklamieren sie von oben herab. Und das ist für meine Bücher und dann aber auch für meinen Blick ungeheuer wichtig gewesen und von da an bin ich ihm zu großer Dankbarkeit verpflichtet, weil Jürgen Fuchs eben mehr war als nur der Anti-Stasi-Aktivist, sondern auch ein Schriftsteller, ein Alltagschronist, der den großen Ideologien misstraut hat und auch den Abschied von der kommunistischen Ideologie jetzt nicht zelebriert hat als etwas, was jetzt schützt vor weiteren Irrtümern. Jürgen Fuchs hat mich auf Mannes Sperber gebracht und Mannes Sperber sagte diesen wichtigen Satz, auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Und wir sind alle partiell im Unrecht. Das bedeutet nicht, dass man einem Werterelativismus huldigt, aber dass man sich selbst auch immer wieder hinterfragt und nicht in Selbstgerechtigkeit abdriftet.
Jetzt haben Sie am Beispiel von Jürgen Fuchs schon beschrieben, was Sie denn verstehen unter dissidentischem Denken. Also ein ganz wichtiger Mann für Sie, der auch in Ihrem Buch ganz vorne auftaucht. Aber Sie fangen nicht mit ihm Ihr Buch an, sondern Sie fangen an mit Raisa Orlova-Kopelev. Warum haben Sie diese Frau ganz an den Anfang gestellt?
Sie hat mich ungeheuer fasziniert. Ihre Sensibilität, ihre Genauigkeit und ihre Lebenspartnerschaft mit Lev Kopelev, dem russischen Germanisten, der mit Alexander Solschenizin im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und dann ebenfalls wie Solschenizin in den Gulag kam, wegen, Zitat, Mitleid mit dem Feind. Und Raisa Orlova-Kopelev war eben nicht nur die Frau an seiner Seite, sondern auch eine ganz eigenständige Intellektuelle, was ziemlich typisch war für dieses Dissidentenmilieu, denn es war keine Männerveranstaltung, obwohl man immer so an die großen Namen denkt, die Dissidenten, aber die Frauen spielten eine enorme Rolle. Havel hat in seinen Gefängnisbriefen Briefe an Olga, seine Frau, Olga Havlova, ein literarisches Denkmal gesetzt. Viele Dissidenten wären ohne ihre Frauen nicht in der Lage gewesen, all das durchzustehen. Und die Frauen hatten dann eben mit Alltagsgewitztheit, dass sie wussten, wie besticht man Wärter im Gefängnis, wie packt man Päckchen, dass sie auch nach Sibirien kommen und gleichzeitig als genuine Intellektuelle eine Partnerschaft gelebt, noch lange vor unserer Quote.
Das ist, glaube ich, auch eine der Leistungen Ihres Buches, dass Sie die Frauen in der Dissidentenbewegung, Bewegung kann man ja nicht sagen, weil es so viele Einzelne waren, aber in diesem Phänomen so weit nach vorne stellen. Aber sagen Sie mal, wenn man jetzt aufs Heute schaut, warum, Sie haben dieses Buch ja jetzt veröffentlicht, warum finden Sie es heute wichtig, nachzudenken über Dissidenz in unserer gegenwärtigen Lage?
Weil ich glaube, die Fake News, die uns jetzt als etwas ganz Neues zu begegnen scheinen, eine Geschichte haben. Die Dissidenten haben es erlebt, wie vom sowjetischen Geheimdienst Gerüchte gestreut wurden, wie dann auch ganz offiziell Wörter umgewertet wurden. Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit wurden zu Synonymen für versteckten Krieg gegen die Bevölkerung, für Ungleichheit. Und George Orwell hat das schon ganz frühzeitig beschrieben. Und wir leben jetzt wieder in einer Zeit der Begriffsverwirrung, wo ich glaube, es könnte nützlich sein, sich mal zu erinnern, dass der Kampf um Klarheit und um Präzision schon von Leuten gekämpft wurde, die es viel schwieriger hatten als wir heute. Das war mir wichtig. Und auf der anderen Seite auch eine Trennlinie zu ziehen zu den Leuten, die sich heute als Dissidenten bezeichnen, wobei es im Grunde genommen, wenn man sich das richtig anschaut, oftmals nur neorechte Querulanten, Verschwörungstheoretiker und Leute sind, die unter dem Label des angeblichen Tabubruchs ihren faschistoiden Dreck, und so muss man es auch sagen, dann in die Öffentlichkeit kippen und sich dann noch als dissidentisch bezeichnen. Man hat das ja auch in den ganzen Grauzonen des semi-akademischen Pro-AfD-Milieus, wo diese Diskussionen gepflegt werden. Und da war es für mich auch ganz wichtig, da auch eine ganz klare Trennlinie zu ziehen.
Jetzt kann man ganz verschieden erzählen von Dissidenz, historische Bücher darüber schreiben zum Beispiel. Sie haben sich für eine andere Form entschieden, für eine Mischung aus Porträt, Reportage, Essay über 22 Frauen und Männern. Also im Kern wahrscheinlich Porträts. Hat das damit auch zu tun, dass, Sie haben es auch am Beispiel von Jürgen Fuchs ja schon beschrieben, dass Haltung, Charakter, Persönlichkeit ganz entscheidend sind für eine dissidentische Haltung?
Es ist ganz entscheidend und es ist natürlich auch entscheidend, was das für Leute waren. Arthur Köstler und Manis Schwerbe habe ich nicht mehr kennengelernt, aber Leute wie Melvin Laske oder Hans Sahl. Und Hans Sahl sagte zu mir, eine seiner Lebensmaxime war, gescheit sein und gütig und nie das eine ohne das andere. Und das ist natürlich auch ethisch etwas anderes als Brechts hochfahrendes Diktum. Wir, die wir für die Freundlichkeit der Welt kämpfen, hatten selbst keine Zeit, freundlich zu sein. Die Leute, die ich getroffen habe, die Dissidenten, die waren sehr freundlich. Das waren keine besserwisserischen Leute aus der Yesterday-Generation, sondern Menschen, die sich ihre Neugier bewahrt haben und wie André Glücksmann auch immer davor gewarnt haben, zu glauben, dass unsere Demokratie, dass der Jetztzustand das Stabile sei und immer daran erinnert haben, dass es eigentlich eine welthistorische Ausnahme ist, in Frieden und Freiheit zu leben und man dafür etwas tun muss. Und deshalb war es für mich auch wichtig, die Leute, also die Lebenden zu besuchen, von Buenos Aires über Colombo bis nach Paris, Jerusalem und Tel Aviv. Und es waren keine Veteranenbesuche. Es waren keine Visiten bei Leuten, die dasselbe Tape immer abspulten, sondern es waren so feine, neugierige Menschen. Und ich muss sagen, auch das Schreiben dieser Porträts hat mir große Freude bereitet. Und hier ist Freude das Wort, dass es solche Menschen gegeben hat und die Welt eben nicht nur von Rabulisten und Wortverdrehern bevölkert ist, sondern auch von den anderen.
Schreiben ist überhaupt ein wichtiges Stichwort, also Ihr eigenes Schreiben über diese Dissidenten, aber auch deren Schreiben. Sie haben sie offenbar danach ausgesucht, auch, klingt jetzt komisch in dem Zusammenhang, aber dass das auch große Stilisten waren, über die Sie schreiben.
Ja, es ist natürlich faszinierend, wie jemand wie Pavel Kohut, der heute 90-jährig in Prag lebt, großer Skeptiker der populistischen Regierung ist, noch bis ins hohe Alter hinein es schafft, zu plotten, Romane zu schreiben. Ganz zu schweigen von den Büchern, die er rund um das Jahr 68 geschrieben hat. Ich denke an das Tagebuch eines Konterrevolutionärs. Oder auch Leute, die dissidentisch in dem Sinn sind, nicht, dass sie von einer kommunistischen Ideologie abgefallen wären, sondern indem sie anders schrieben, als es ihre Umwelt erwartet hat. Ich denke an Aharon Appelfeld in Israel, der in den 50er Jahren eine ganz andere Prosa geschrieben hat, als die sozialkritische Prosa in Israel en vogue war in jener Zeit, in den Aufbaujahren, sondern eine melancholisch umschattete, reflexive Prosa eines osteuropäischen Juden geschrieben hat. Und diese Genauigkeit auch im Stil und das Wissen, eine didaktische Botschaft genügt nicht. Es muss auch ästhetisch bezürzend sein. Und es gibt dieses schöne Wort von Josef Brodsky, wo er sagt, Ästhetik ist Ethik. Und die Leute, die ich getroffen habe oder die ich beschreibe, haben das, obwohl sie vielleicht gar nicht in allen Fällen von diesem Diktum wussten, zur Literatur gemacht.
Und darüber können Sie mehr lesen in dem Buch Dissidentisches Denken, Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters von Marco Martin. Das Buch ist in der Reihe Die andere Bibliothek erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Der Publizist, Moderator und Autor Roger Willemsen ist 2016 gestorben, da war er erst 60 Jahre alt. Er hat zwei Dinge ganz besonders geliebt, das Reisen und den Jazz. Und natürlich hat er auch über beides gesprochen und geschrieben. Letztes Jahr ist posthum sein Buch Musik über ein Lebensgefühl erschienen. Und nun gibt es ein neues Hörbuch über seine zweite Leidenschaft, Unterwegs vom Reisen heißt das. Das ist eine Live-Aufnahme aus dem Sommer 2010. Roger Willemsen ist da zusammen mit der WDR Big Band aufgetreten und bei unserem Rezensenten Georg Gruber hat das Hörbuch ordentlich Fernweh ausgelöst.
Meine Damen und Herren, wo immer wir hinreisen, häufig machen wir es uns einfach, indem wir Sehenswürdigkeiten bereisen und wir reihen eine ganze Sequenz von Sehenswürdigkeiten und glauben, das seien Reiseziele. Wenn wir genauer sein wollten, könnten wir sagen, Reiseziele könnten auch sein eine Umarmung, ein Duft, ein Klima, ein Essen, eine situative Schürzung, irgendetwas, was uns das Gefühl gibt, wirklich zu werden.
Offen zu sein für das, was da ist, sich einzulassen auf neue Erfahrungen, das heißt für Roger Willemsen wirklich werden. Und diesen Zustand erlebt er, wenn er in Kathmandu einem 103-jährigen kiffenden Asketen begegnet, sich über Kartenspiele auf Borneo wundert oder in Tonga auf eine einsame Insel mitgenommen wird von einem Rugbyspieler, den er zufällig kennengelernt hat.
Ich muss sagen, so wie ich hier stehe, wenn ich einen idealen Ort auf der Erde benennen müsste, dann wäre es euer. Denn es war eine kleine Insel, auf der es wenig Land gibt, aber keine Zäune. Und die Vanilleschoten sind so dick wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und die Mangos werden so reich geerntet, dass sie runterfallen und den Kühen überlassen werden oder den Schweinen. Alle laufen frei. Man sagt, wir brauchen kein Geld. Wir brauchen es allenfalls für Schulbücher oder für den Strom. Alles andere kommt aus den Äckern oder aus der Natur. Es ist das idiotischste Klischee, was man sich vorstellt. Kann, dass da, wo es am weitesten weg ist, am schönsten ist und dass es auf eine heidnische, bei sich seiende, soziale Weise schön ist.
Roger Willemsen zeigt sich hier wieder einmal als begnadeter Erzähler, wortgewandt und voller Leidenschaft. Und er weiß Pointen zu setzen, führt wie ein Entertainer durch den Abend, schwungvoll begleitet von der WDR Big Band.
Hit the Road Jack, das gibt das Thema vor und zu jeder einzelnen Reiseerzählung des heutigen Abends wird die Big Band etwas spielen, das geografisch, musikalisch zu dem gehört, was ich Ihnen erzählen werde.
Willemsen reist in 11 Episoden von Deutschland in die Ferne bis nach Afghanistan, Tokio und in die USA. Seine Reisegeschichten leben von den Menschen, die er trifft und mit wenigen Sätzen porträtiert. So besucht er den Jazzmusiker Charles Lloyd, der sich jahrelang aus der Musikwelt zurückgezogen hatte, in Kalifornien und möchte von ihm wissen, warum er dann doch wieder auf die Bühne zurückgekehrt ist. Es war, so erzählt Charles Lloyd, die Begegnung mit dem inzwischen verstorbenen Pianisten Michel Petrucciani, einem engen Freund Roger Willemsens. Petrucciani, der im Rollstuhl saß, habe auf einer Party Klavier gespielt.
sagte er, ich hatte eine brahmanische Schrift gelesen. Und er ist ein sehr spiritueller Mann. Und er sagte, in dieser spirituellen, brahmanischen Schrift hatte gestanden, es wird ein Mann mit gebrochenen Knochen über die Berge kommen. Und er wird mich erlösen. Und als ich diesen Mann am Klavier sitzen sah, wusste ich, das ist er. Und die Erlösung kam aus Europa.
Am Schluss erzählt Roger Willemsen von einem Reisenden, der fast nicht mehr zurückkam, von einem sowjetischen Raumfahrer, der auf der Raumstation Mir Reparaturen durchführen musste.
Und während er da oben im All für uns hämmerte und schmiedete, zerfiel die Sowjetunion und es gab dort niemanden mehr, der sich verantwortlich gefühlt hätte, ihn wieder auf die Erde zurückzuholen.
Mit Roger Willemsen unterwegs zu sein, ist voller Überraschungen und man würde ihm nur zu gerne noch länger folgen als diese rund 2 Stunden. Die Welt abseits des Massentourismus erkunden, in die Ferne fliegen, das hat heute im Zuge der Diskussion um den menschengemachten Klimawandel einen anderen Klang. Insofern wirkt sein Erzählen fast schon ein wenig aus der Zeit gefallen. Die Welt bereisen, ohne sie zu zerstören, wie hätte er wohl darüber gedacht und gesprochen? Zu Hause geblieben wäre Roger Willemsen wohl kaum. Fernweh lässt sich nicht heilen.
Das Hörbuch Unterwegs vom Reisen von Roger Willemsen beim Label Tacheles ist das erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Jasmina Reza, das ist eine der bekanntesten Autorinnen aus Frankreich, durch ihre Theaterstücke vor allem. Ihre Komödie Kunst wurde bei uns Land auf Land abgespielt. Ähnlich wie Der Gott des Gemetzels, dieses Stück wurde auch sehr erfolgreich verfilmt. Jasmina Reza schreibt auch Romane und Erzählungen und bei uns ist jetzt ihr schmales Buch Anne-Marie, die Schönheit erschienen. Dirk Furik hat das Buch für uns gelesen. Ich habe Gott des Gemetzels noch ganz gut vor Augen, da geht es ja auch darum, wie bei zivilisierten Menschen die Schale aufplatzt und plötzlich so Abgründe aufbrechen. Passiert denn hier in diesem Buch was Ähnliches?
Ja, es passiert natürlich wieder was Ähnliches, denn das ist ja das, was Jasmina Reza interessiert, die menschlichen Abgründe, die Ängste, enttäuschte Hoffnungen. Und sie ist eben auch eine Meisterin dieser präzisen Sätze, in denen sie die Tragik der menschlichen Existenz in ja, schillernder Plastizität wirklich sichtbar macht. Und in diesem knapp 80 Seiten langen Text Anne-Marie, die Schönheit, geht es eben auch wieder darum. Es ist der Monolog einer alternden Schauspielerin, in dem eine ganze Welt aus Verbitterung liegt, zerstobene Träume, ungelebtes Leben. Also es geht wirklich um die Abgründe der Menschheit in der Tat.
Und eine Welt aus Verbitterung, sagen Sie. Jasmina Rezas Texte sind ja oft auch sehr komisch. Fehlt das jetzt hier ganz?
Es fehlt nicht ganz, aber es ist nicht ganz so komisch wie zum Beispiel in ihrem Roman Babylon, als ein Biohuhn eine Ehe-Tragödie auslöst und eine große Rolle spielt. Also diese grotesken Sachen, das ist hier nicht ganz so. Es ist eher ein feineres Buch. Der Humor ist auch feiner, etwas subtiler, aber ist trotzdem da, wenn man so liest, wie die Anne-Marie selbst über ihr Leben redet und wie sie davon überzeugt ist, dass sie ein Filmgesicht hatte und dass alle sie bewundert haben. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Das merkt man als Leser selbst. Das weiß sie auch selbst. Und wer so war, von allen bewundert, von Männern umschwärmt, von den Regisseuren mit besten Rollen überschüttet, das war eben nicht sie selbst, Anne-Marie, sondern ihre Kollegin Giselle. Und die steht in diesem inneren Monolog als an erster Stelle, als das große Vorbild, das so wollte sie immer sein, die Anne-Marie. Sie hat es nie geschafft. Sie war immer nur die Nebenrolle. Sie war immer nur an der Seite. Sie hatte nie den Erfolg, auch beim Film, den diese andere Giselle hatte. Und darin liegt eben einerseits auch so ein bisschen Komik, so ein bisschen Tragik, vor allem wie sie sich selbst dann immer stilisiert. Aber es ist natürlich eben diese ganze, ja, es ist eine Welt, die sie nicht gelebt hat, ein Leben, das sie nicht hatte und das sie im Rückblick als alte Frau nun so idealisiert in gewisser Weise. Ja.
Und für diesen Text ist da die Spannung oder der Abstand zu der ewigen Rivalin Giselle, ist das auch der Motor für den Text?
Genau, das ist der Motor. Also es ist so, dass eben die wird immer als das große Vorbild dargestellt, obwohl man am Schluss merkt, sie ist es natürlich auch nicht. Obwohl sie einen Mann hat und viele Kinder und Enkel, alles was Anne-Marie nicht hat oder nur in sehr eingeschränktem Maß. Sie hat da so einen einzigen Sohn, mit dem sie sehr unzufrieden ist, den sie als missraten erachtet. Und ja, also diese große Familie erscheint ja als wunderbar und als das Wünschenswerte, was sie selbst nicht erreicht hat. Aber man merkt am Schluss, Giselle ist auch nicht glücklich mit dieser Familie, weil da sich die Kinder und Enkel auch ganz anders entwickeln, als sie sich das selbst vorgestellt hat. Und trotz der gut Situiertheit von Giselle, sie lebt in einem schönen großen Apartment im Gegensatz zu Anne-Marie, ist sie trotzdem auch sehr einsam am Ende ihres Lebens. Also so eine alternde Diva, kann man sagen, sodass sich das alles also doch etwas relativiert. Und beide Frauen sind eigentlich unglücklich im Alter.
Also ein Buch über zwei nicht gelungene Leben, sag ich jetzt mal. Ist das denn ein gelungenes Erzählen von diesen beiden Leben?
Ich würde sagen, ja, das ist ein sehr feiner Text. Ich habe es am Anfang schon mit diesem Wort bezeichnet. Das ist ein sehr eindringlicher Text. Und auch wenn man, wie ich, zu den Leuten gehört, die nicht immer so begeistert sind von dem, was Jasmina Reza geschrieben hat, weil man sagen kann, naja, manches ist ja zu well-made, zu glatt, zu perfekt, spielt auch allzu sehr in so einem gutbürgerlichen Setting. Ich muss sagen, dieses schmale Bändchen Literatur ist ein einfühlsames Porträt einer Frau am Ende ihrer geistigen und körperlichen Kräfte. Also sie ist auch behindert und humpelt und so weiter. Es ist ein innerer Monolog voller poetischer Tiefe und man muss auch sagen, es ist auch sehr gut übersetzt. Also es sind ja eher so auch so Theatertexte, also Dialog- oder Monolog-Sätze. Das ist sehr gut übersetzt von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. In der Lakonie, in der Jasmina Reza schreibt, und das ist wirklich ein brillanter Klagegesang über das Älterwerden. Man wird da richtig hineingezogen und liest das sehr gerne und schnell zu Ende.
Anne-Marie, die Schönheit ist der Titel dieses Buches, dieses Monologs von Jasmina Reza im Hansa Verlag. Ist das erschienen? Vielen Dank an Dirk Furig.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
We're about to unfold the story of Frankenstein.
Gleich enthüllen wir die Geschichte von Frankenstein, ein Mann der Wissenschaft, der einen Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen wollte, ohne Gott mit einzurechnen.
Als die 18-jährige Mary Shelley Frankenstein oder der moderne Prometheus schrieb, ahnte niemand, dass der Roman für Generationen ein Bestseller werden würde. Frankenstein wurde zum Vorreiter der Science-Fiction-Literatur. Arte zeigt morgen Abend eine Dokumentation, die den Frankenstein-Mythos beleuchtet und fragt, wie konnte die junge Frau zu Beginn des 19. Jahrhunderts dieses literarische Werk erschaffen? Frankensteins Verhängnis. Die Dokumentation wird morgen Abend um 21.45 Uhr auf Arte gezeigt. Emporkömmling der Großstädte, Labor der Moderne, Symbol des zerrissenen 20. Jahrhunderts. In Berlin konzentriert sich nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische Geschichte. Jens Bisky schildert in seinem neuen Buch die Entwicklung der Stadt seit ihrem Aufstieg zur preußischen Residenz. Heute Abend stellt er das Buch in Berlin vor. Mit großer Sympathie entwickelt der Journalist und Autor eine umfassende Biografie der deutschen Hauptstadt, die immer wieder politisch überfordert wird und sich dennoch ständig neu erfindet.
Es gibt aus dem 19. Jahrhundert ein Lied, das jeder kennt, Bolle reiste einst zu Pfingsten. Da geht es um einen missglückten Ausflug. Alles geht zu Bruch, am Ende auch die Ehe. Und dann kommt der Vers, aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Und das scheint mir so eine Eigenschaft der Berliner, dieses aber dennoch amüsieren wir uns ganz köstlich.
Berlin, die Biografie einer großen Stadt. Die Lesung mit Jens Bisky heute Abend um 19.30 Uhr in Schleichers Buchhandlung Museum Dahlem in Berlin. Es war die Hochzeit des eigenen Bruders, die den Schriftsteller und Journalisten Maxim Leo auf die Idee brachte, die Geschichte seiner Familie zu erzählen. Zum Fest in einem Brandenburger Herrenhaus hatte der Bruder die große jüdische Verwandtschaft eingeladen.
Auf einmal waren da die aus Israel und England und Frankreich. Und ich dachte so, Mann, eigentlich wäre es toll, wenn wir immer so viele sein könnten, weil unsere Familie in Berlin eben immer sehr klein war, weil der Einzige, der damals nach dem Krieg zurückkam nach Ost-Berlin, war mein Großvater.
Im Buch »Wo wir zu Hause sind« erzählt Maxim Leo die Geschichte seiner Familienmitglieder, die vor der Flucht vor den Nazis in alle Winde verstreut wurden.
Da ist Hilde, die in Berlin Schauspielerin war und in kleinen Theatern gespielt hat und nach London geht und ein Business aufmacht und auf einmal Häuser kauft im Bombenkrieg, in der Hoffnung, dass ihre Häuser jetzt nicht zerbombt werden und auch Glück hat, weil es nicht passiert und Millionärin wird. Oder Nina, die nach Israel geht, ein Kibbutz gründet, unter furchtbarsten Bedingungen da körperlich schwer arbeitet.
Wo wir zu Hause sind, die Geschichte meiner verschwundenen Familie. Maxim Leo liest morgen Abend aus seinem Buch um 19 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin.
Die Literaturtipps von und mit Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Safa Schönojak. Mein letztes Buch ist Das Fremde, das in jedem wohnt. Ich spreche über ein Buch meines Lebens, Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900. Ja, gibt es denn so etwas wie ein Lebensbuch? Warum fiel mir bei dieser Frage zuerst dieses Buch ein? Auf jeden Fall ist es ein Lebensabschnittsbuch für mich. Ende 1987 hatte ich es erworben und aufgehoben, damit es mich 2 Jahre später bei meinem Umzug von München nach Berlin begleitet. Nicht nur ein Ortswechsel stand mir bevor damals, eine Zeitenwende, die mein ganzes Schreiben beeinflusste und veränderte, Wechsel von Lyrik zu Prosa und zum erzählenden Essay, zum sinnlichen Wahrnehmen alltäglicher Adressen und Dinge. Benjamin erzählte in diesem schmalen Buch immer wieder von kleinen Umzügen, vom Aufwachsen, diesem größten und längsten Umzug im Leben. Die kurzen, knappen Texte, episodenhaft, fragmentarisch und fast immer dicht. Kindheitssplitter. Reisen, die aus Nachbarschaften Ferne machen, Großstadt. Ich lernte dabei, wie Orte sich in Sprache auflösten, wie aus Farben Berührungen wurden. Die Sinnlichkeit eines Ortes, einer Befindlichkeit, wie sie dem Schreiber von der Erinnerung geschenkt wird. Berliner Kindheit um 1900. Selten ist die Geburt einer neuen Welt, die schon ein Weilchen später im Sterben lag, so genau und treffsicher beschrieben worden. Diese Berliner Kindheit, ein beinahe schon verlorenes Manuskript, wen wundert es anhand der Lebensgeschichte seines Autors? Exil, Flucht, im Gebirge an fremder, unpassierbarer Grenze, tödlich endend. Georges Bataille, ein anderer von mir sehr geschätzter Autor, hatte das Manuskript in der Pariser Nationalbibliothek versteckt, 1940, im schon besetzten Paris, eine Stadt, die keine Zuflucht mehr gewährte. Texte überleben. Vielleicht ein Trost.
Safer Cernucak über ein Buch seines Lebens, Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900. Lebensgeschichten, Biografien können enorm spannend sein, wenn sie gut erzählt sind. Auf dem Buchmarkt ist uns jetzt aufgefallen, dass es auffällig viele neue Graphic-Novel-Biografien gibt, also Lebenserzählungen in Comicform. Wie das jetzt zusammengeht, das lange, wahrscheinlich lange Leben und die kurze Form des Comics, das wollen wir genauer wissen. Deshalb haben wir unsere Kollegin Susanne Billig darauf angesetzt und die ist jetzt hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Was sind denn das erstmal für Menschen, die in diesen Graphic Novel Biografien porträtiert werden? Sind das bestimmte Typen, bestimmte Gruppen von Menschen?
Also das ist wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Da sind Forscher und Wissenschaftler drunter, also der berühmte Astronom Stephen Hawking zum Beispiel. Jane Goodall, die legendäre Schimpansenforscherin, hat so eine Comic-Biografie erhalten. Charles Darwin, Alexander von Humboldt, die haben ja auch so ein abenteuerliches Leben geführt, sind durch den Dschungel gestiefelt. Das ist natürlich ein dankbares Thema für Bücher, die mit Bilder arbeiten. Apropos Bilder, Maler werden auch porträtiert. Es gibt eine neue Rembrandt-Biografie, ergreifend als Lebensgeschichte, Claude Monet auf den Spuren des Lichts, aber auch ein Architekt, Mies van der Rohe, Rosa Luxemburg, Sozialrevolutionärin, der Boxweltmeister, Emile Griffith, also wirklich sehr verschieden, bis hin zu den Comic-Künstlern selbst. Winsor McCay wird porträtiert in einem Buch. Also diese Welle von Lebensgeschichten als Graphic Novel fällt wirklich auf.
Und jetzt, wenn ich es mir vorzustellen versuche, man kann wahrscheinlich in so einer Bildererzählung jetzt die Lebensgeschichten nicht ganz exakt, ausführlich, immer an den historisch verbürgten Fakten entlang erzählen. Oder kann man doch?
Also das Bemühen darum, das sehr chronologisch, wissenschaftlich exakt zu machen, findet man vielleicht auch wenig erstaunlich, vor allen Dingen eben in den Forscherbiografien. Zum Beispiel in der sehr umfangreichen Graphic Novel über Alexander von Humboldt. Da erleben wir genau, mit welche Reisen hat er gemacht, welche Reiseetappen, was hat er innerlich da in sich bewegt. Er hat ja viel Tagebuch geführt. Wir tauchen da ein in sein Entsetzen über die Sklaverei. Also da merkt man schon, da ist eine intensive, auch sehr überzeugende Recherche dahinter. Ähnlich Charles Darwin, da wird das dann fokussiert auf seine Reise auf dem berühmten Schiff Beagle. Auch da viel Realismus bis in kleinste Details. Der Mann litt ja unter furchtbarer Seekrankheit, was nicht schön ist, wenn man so eine weite Reise macht und man sieht immer wieder, wie er zu der Schiffsreling rennt und da drüber hängt. Aber auch die Künstlerbiografien tauchen teils sehr detailliert auch so in die Lebenschronologie ein. Sehr aufgefallen ist mir, dass in dem Buch über Claude Monet, der ja sein halbes Leben mit Geldnöten kämpfte, der war ja lange Jahre nicht anerkannt mit seinem Impressionismus, konnte seine Frau und seine Kinder kaum ernähren, musste immer, immer, immer wieder, das sieht man in diesem Buch, um Geld betteln, um sich überhaupt die Farben für seine Bilder kaufen zu können. Das wird mit einer Intensität geschildert, die wirklich ans Herz geht.
Und jetzt, Sie haben aber so davon gesprochen, dass ich dachte, da kommt noch die Ausnahme oder es kommen noch die anderen Autoren, die dann freier mit ihrem Stoff umgehen, die gibt es auch?
Ja, das gibt es auch, wobei man sagen muss, dass die natürlich alle diese Biografien erzählerisch an diese Leben herangehen. Das heißt, das schreiben die dann auch immer am Vorwort, wir haben verdichtet, wir haben Lebensphasen zusammengefasst oder wir haben mehrere reale Personen zu einer erzählten Figur verdichtet, um diese Comicbilder nicht mit zig Figuren überladen zu müssen. Sehr wild geraten ist die Rembrandt-Biografie von dem niederländischen Graphic Novel Star, kann man schon sagen, Tupex, der sucht hier nicht so einen großen erzählerischen Bogen, der jetzt das ganze Buch überspannen würde, sondern zoomt in einzelnen Kapiteln die Beziehungen heraus, die ihm wichtig waren, zu seinen Haushälterinnen, die immer auch seine Geliebten waren, zu seiner Ehefrau, zu seinen Kindern. Das heißt, das springt chronologisch hin und her, aber immer in diese Beziehungen hinein. Und ganz weit von der Faktenbasiertheit löst sich das Buch über Winsor McCay, diesen Pionier des frühen Zeichentrickfilms in den USA. Dieses Buch erzählt in weiten Teilen davon, was hätte passieren können in diesem Leben. Also wem hätte er begegnen können? Und das wird dann auch wild durcheinander gemischt. Wie wäre es, wenn er begegnet wäre dem ziemlich exzentrischen englischen Mathematiker Charles Howard Hinton? Ist nie passiert, aber das muss man dann schon auch wissen.
Muss man vorher mitbringen. Also das wird einem nicht an die Hand gegeben. Da ist man dann eher allein auf weiter Flur.
Ja. Das ist also, wenn man dessen Leben nicht kennt, dann steigt man durch diese Biografie nicht durch, muss man sagen. Ist aber in anderen Büchern auch anders. Also viele eignen sich auch ganz gut als Einstiegslektüre. Zum Beispiel der Stephen Hawking. Da sind gleich zwei neue Bücher erschienen. Eins gehört so ein bisschen in die Sparte Kinderbilderbuch, aber ganz großartig gemacht. Das ist so eine Buchreihe von zwei spanischen Künstlerinnen, die heißt Little People, Big Dreams. Und da sieht man dann eben die kleine Jane Goodall oder den kleinen Stephen Hawking, wie die als Kinder träumen, was sie gerne mal erforschen wollen, wenn sie groß sind. Und dann ziehen sie eben los in ihr Leben und tun das auch. Und man will das kaum glauben, dass das wirklich möglich ist, so ein Lebenswerk wie das von Stephen Hawking, das sich um dunkle Materie und die Ereignishorizonte schwarzer Löcher und so dreht, dass man das für Kinder erklären kann, für Kindergartenkinder. Aber das machen die wirklich großartig. Da steht dann so ein Satz wie: Steven erforschte schwarze Löcher, das sind alles Fresser im All, die schlucken Sterne und auch das Licht, dachte man, bis Steven sagte, nein, etwas Licht schafft es heraus, die Hawking-Strahlung. Also das ist wirklich großartig gemacht. Wissenschaftlich anspruchsvoller hat man das in einer Hawking-Biografie, die bei Rowohlt erschienen ist, auch das so ein ziemlich wuchtiges Werk. Und da gibt es Formeln ohne Ende, nächtliche Fachdebatten, schönes dramaturgisches Mittel unter Kollegen. Wir sehen im Bild, wie man sich so einen Ereignishorizont vorstellen könnte. Also da erfährt man auch richtig viel.
Jetzt reden wir ja hier über Comicbiografien, also Bücher, in denen Bilder die entscheidende Rolle spielen. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was Sie alles genannt haben an verschiedenen Figuren, sind das wahrscheinlich extrem unterschiedliche Bildsprachen oder andererseits das biografische Erzählen, bringt das doch einen bestimmten ähnlichen Typus von Bildern hervor?
Nein, das kann man nicht sagen. Also die Bildsprachen unterscheiden sich schon stark. Das ist auch das Spannende, wenn man die mal alle so, wie mir das jetzt vergönnt war, in der Menge sich zu Gemüte führen kann. Und in der Bildsprache spielen die Illustratoren und Illustratorinnen natürlich auch das volle Potenzial dieses Genres aus. Also zum Beispiel Mies van der Rohe, der Architekt. Als Persönlichkeit wird er geschildert als ziemlicher Brummschädel und notorischer Schürzenjäger bis ins hohe Alter. Aber diese unglaubliche Transparenz seiner Architektur, dieses Lichte, was da darin ist, diese Leichtigkeit und disziplinierte Gradlinigkeit, das wird hier wunderbar ins Bild gesetzt. Oder die Monet-Biografie. Natürlich ist das impressionistisch angehaucht, die Bilder sind hingetupft, viele. Voller Anspielungen auch auf seine tatsächlichen Bilder. Da gibt es einen schönen Anhang in dem Buch, in dem dann alles erklärt wird, welche Comic-Bilder auf welche Bilder von Monet Bezug nehmen. Und teils hat man das dann so gemacht, dass man die Monet-Bilder erweitert hat und ihn als Figur in seine eigenen Bilder gesetzt hat. Genau an die Stelle, an der er gesessen haben muss, um diese Szenerie zu malen. Manche arbeiten gar nicht mit Comic-Strips, sondern die Humboldt-Biografie zum Beispiel, die hat nur Collagen, ganz vielschichtige, wilde Collagen, wo man sich so rein vertiefen kann. Passt natürlich zu seinem Denken. Ein vernetzter Denker, einer, der immer versucht hat, Bezüge zu machen. Was sich keiner der Autoren hier nehmen lässt oder Zeichner, sind Traumsequenzen. Also alle Protagonisten träumen viel und müssen mindestens einmal in die Tiefe ihrer Seele hinabsteigen. Was sich auch keiner nehmen lässt, fast keiner, glaube ich, außer die Kinderbücher, ist Sex. Also alle Figuren spielt in jedem Leben hoffentlich eine Rolle, die Liebe. Und das wird auch bildlich, auch bei Rosa Luxemburg, die hat viel Sex in ihrem Buch. Es sind Bücher für Erwachsene.
Jetzt habe ich herauszuhören versucht, von welchem Buch Sie am meisten schwärmen. Ich bin nicht ganz sicher, bei Mies van der Rohe schienen Sie mir richtig aufzuleuchten. Hat sich das jetzt in dem Berg von Comicbiografien als Lieblingsbuch herausgestellt?
Ist schwer zu sagen. Also es gibt auch noch andere. Es gibt eine George Orwell-Biografie, die ganz wunderbar in die Bildsprache auch so der 1930er, 40er Jahre eintaucht, ihn so ganz wortkarg zeigt. Da gibt es dann streckenweise gar keine Dialogblasen und man sieht diesen Mann in seiner Distanz zur Welt. Ganz, ganz stark finde ich das Buch über Emile Griffith. Das ist ja auch so ein Comic-Star, der das gezeichnet hat, Reinhard Kleist. Emile Griffith war ganz besonderer Boxer. Der war nicht sehr schlagkräftig wohl, aber sehr, sehr schnell. Und er war schwul und hat eigentlich am liebsten Damenhüte gezeichnet. Dann hat er aber im Ring einen totgeschlagen und war dann Opfer von Homophobie, von Rassismus. Das wird hier in ganz schroffe, harte Bilder übersetzt. Ein unglaublich starkes Buch.
Comicbiografien, der Boom der Lebenserzählung in der Graphic Novel, studiert und vorgestellt hier bei uns von Susanne Billig. Ganz herzlichen Dank dafür.